Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Dorothea Westphal. Liebe, Verrat, Mord, Rache und ein unermesslich großer Schatz. Das Nibelungenlied, das von Siegfried dem Drachentöter erzählt, von dessen heimtückischer Ermordung und von Kriemhilds grausamer Rache. Diese Sage bietet wirklich alles, was zu einer Heldengeschichte gehört und noch vieles mehr. Es ist ein faszinierender, schwer fassbarer Stoff, zum Nationalmythos stilisiert, von den Nazis ideologisiert, vielfach interpretiert und literarisch auch schon vielfach bearbeitet, auch in heutiger Zeit. Im Studio begrüße ich jetzt ganz herzlich die Büchnerpreisträgerin Felicitas Hoppe.
Hallo.
Und zugeschaltet aus Wien den österreichischen Dramatiker und Romanautor Ferdinand Schmalz.
Hallo.
Sein Romandebüt Mein Lieblingstier heißt Winter stand auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Beide, Felicitas Hoppe und Ferdinand Schmalz, haben sich auf ihre Art mit dem Nibelungenlied befasst. Der Roman Die Nibelungen, ein deutscher Stummfilm von Felicitas Hoppe, ist im Herbst 2021 erschienen. Und das Theaterstück von Ferdinand Schmalz wird im Juli 2022 bei den Wormser Festspielen uraufgeführt. Der Titel Hildensaga, ein Königinnendrama. Was hat Sie beide gereizt, diesen Stoff neu zu erzählen? Frau Hoppe, wollen Sie beginnen?
Ja, ich bin schon eigentlich eine ganze Weile mit diesem Stoff umgegangen, wobei ich sagen muss, ich bin spät auf ihn gestoßen. Nicht im Sinne, dass ich nicht gewusst hätte, dass es da so einen Siegfried gibt und Drachen und Schätze, aber wirklich gelesen habe ich das Lied, das Nibelungenlied, das ja um 1200 entstanden ist, erst vor 10 Jahren, glaube ich, weil ich ein Seminar zum Thema Glück und Geld machen wollte und dachte, da kann ich den Nibelungenschatz gut gebrauchen. Und dann hat mich das doch sehr in den Bann gezogen, allem voran deshalb, weil der Stoff mir eigentlich sehr fremd ist. Diese Art von Grausamkeit, Unerbittlichkeit, Unversöhnlichkeit, aber super starke Figuren. Und ja, das nur so ganz schnell am Anfang.
Wie ging es Ihnen, Herr Schmalz? Wann haben Sie diesen Stoff entdeckt, das ganze Nibelungenlied? Denn ich glaube, es geht vielen so wie Felicitas Hoppe. Man kennt die Geschichte von Siegfried, dem Drachentöter, aber viel mehr dann vielleicht auch nicht.
Ja, bei mir hat es ein bisschen Überredungskunst gebraucht von den Nibelungenfestspielen in Worms. Die sind nach dem Bachmann-Preis an mich herangetreten und haben gesagt, ob ich da nicht Lust drauf hätte. Und bis dorthin habe ich den Stoff eher, muss ich sagen, aus Schullektüre natürlich gekannt, aber aus so langweiligen, verregneten Nachmittagen, wo dann die Sonntagsfilme übers Nibelungenlied gelaufen sind, und habe mir das dann erst so ein bisschen erarbeiten müssen und mich daran machen müssen an den Stoff und bin dann draufgekommen, dass das Nibelungenlied, so wie es im Mittelalter verfasst wurde, ja mit diesen Nachmittagsfilmen auch wenig zu tun hat, weil die Szenen, die jeder kennt aus dem Nibelungenlied, sind eigentlich eher Randnotizen. Also die Drachentöter-Szene, das kommt in einer Strophe vor und davor und danach werden seitenweise Gewänder und Waffen beschrieben. Und diese Diskrepanz hat mir dann aber auch irgendwie interessieren angefangen. Ich muss sagen, so richtig eröffnet hat mir dann den Zugang eigentlich ein anderes Buch von Johann Huizinga, Der Herbst des Mittelalters, das so ein bisschen ein Einstieg war für mich überhaupt, mir so diese mittelalterliche Welt ranzuholen.
Das fasziniert mich jetzt sehr, Herr Schmalz, weil ich ja vor mittlerweile, ich glaube, 15 Jahren ein Buch über Jeanne d'Arc geschrieben habe. Das ist ja auch Mittelalter und das war sozusagen meine Leib- und Magenlektüre, war Der Herbst des Mittelalters. Das habe ich damals, jeden Morgen habe ich ein paar Kapitel gelesen und das war ein absoluter Türöffner. Und das ist natürlich so, diese Bildwelt des Mittelalters, auch dieses Veräußerlichte. Es gibt ja eigentlich nur das, was man sieht. Und das finde ich sehr, sehr faszinierend. Also deshalb spielt die Requisite eine irre Rolle. Und das, was sich dann heldisch in der Darstellung drüber stülpt, sagen wir mal das ganze Wagnerianische, das gibt es ja so im Lied nicht.
Sie haben die Nachmittagsfilme erwähnt, Herr Schmalz. Die Nibelungen wurden ja diverse Male verfilmt, aber legendär ist tatsächlich der Stummfilm Die Nibelungen von Fritz Lang von 1924. Und Frau Hoppe, der Titel Ihres Romans ist Die Nibelungen, ein deutscher Stummfilm. Inwiefern haben Sie sich daran orientiert?
Ich habe mich daran nicht orientiert in dem Sinne, dass es eine Hommage auf Fritz Lang sein sollte. Aber natürlich habe ich den Film gesehen und er hat mich nachhaltig beeindruckt bei allen ideologischen Vorbehalten. Der Untertitel ist aber eher der Tatsache geschuldet, dass nämlich die Kraft dieser Geschichte in den Gesten, in den Handlungen, in den Requisiten, in den Bildern, in diesen groß gezeichneten Bildern besteht. Und das erinnert mich dann doch sehr an den Stummfilm. Auch die groteske Überzeichnung und diese unglaublichen Gewaltspiralen. Insofern ist mein Untertitel eher ein Anzeigen der Methode, mit der erzählt wird, als eine Hommage an Fritz Lang.
Und der Roman ist gegliedert wie ein Stummfilm. Also es gibt sozusagen Texttafeln zwischen den Kapiteln, aber ansonsten erzählen Sie die Handlung ja entlang eines fiktiven Theaterspektakels in Worms in der heutigen Zeit.
Ja, ich erzähle von dem, was Herr Schmalz bestückt. Und das hat mich natürlich fasziniert, als ich ihn im September traf und er mir von seinem Vorhaben erzählte, war ich total begeistert, weil ich dachte, endlich treffe ich jemanden, der das in echt tut, was ich sozusagen zur Kulisse meines Romans gemacht habe. Und da habe ich natürlich sofort Blut geleckt und bin jetzt ganz gespannt, wie das im Sommer auf der Bühne sein wird, wovon ich jetzt schon einen leisen Eindruck habe.
Wie haben Sie denn, Herr Schmalz, das Nibelungenlied dann überhaupt neu gelesen oder überhaupt gelesen?
Das Schwierige ist ja, dass es, glaube ich, keinen theaterferneren Stoff geben kann. Das ist einfach viel zu groß, um das auf eine Bühne zu bringen. Und darin liegt aber auch der ganze Reiz darin, würde ich sagen. Also, dass man so ein ausuferndes Werk hat, dem man sich auch irgendwie mal annähern muss und darin auch immer wieder selber scheitern muss. Es gibt diesen tollen Satz von Wolfram Lotz über das unmögliche Theater, dass Theaterstücke eigentlich so groß sein müssen, um sie überhaupt ins Theater reinzubringen. Also, dass das Theater erstmal die Tür rausreißen muss, damit das Stück durchreinpasst. Und so ähnlich geht es einem natürlich auch mit dem Nibelungenlied. Wie bringt man das überhaupt auf eine Bühne? Grundsätzlich hat es mich interessiert, dass dieses Abenteuer zu wagen, dass da die Nibelungenfestspiele auch sagen, sie wollen da so diesen seltsamen Genre-Mix auch wagen zwischen Autorinnen-Theater und einem Mythenspektakel. Weil natürlich ist man als junger Dramatiker da eher immer in einer Rolle, dass man für kleine Bühnen, für Studiobühnen schreibt und eigentlich Dramaturginnen und Dramaturgen gegenüber sitzt, die sagen, naja, muss das so ausufernd sein? Können wir nicht da vielleicht die Rolle noch wegstreichen? Oder können wir diese Szene nicht als Botenbericht machen? Dazu fehlen uns die Mittel auf der Studiobühne. Und dort bei den Nibelungenfestspielen, das Erste, was mir Roger von Toppel, der das nächstes Jahr inszenieren wird, gesagt hat, ja, kein Botenbericht, wir haben da die Möglichkeiten, alles zu machen. Also wenn wer in Flammen aufgehen soll, dann geht der in Flammen auf. Wenn da Hektoliter Theaterblut fließen sollen, dann können wir das machen. Und das war mal spannend zu erleben in der Arbeitsweise, dass man da halt anders rangehen kann, wie man den Text gestaltet.
Trotzdem haben Sie die Handlung natürlich gerafft, um den Stoff auf die Bühne zu bringen. Felicitas Hoppe und ich durften das Stück vorab bereits lesen. Und eine Frage zunächst an Frau Hoppe, denn was Sie im Roman tun, Sie erzählen ja entlang eines Theaterspektakels eben in Worms. Das ist ein furioses, ironisches, literarisches Spiel, in dem Raum und Zeit förmlich aus den Fugen geraten. War es nur so möglich, dem Stoff beizukommen?
Ja, für mich war es schwierig, den Stoff nachzuerzählen ohne Distanznahme. Und diese Inszenierung auf der Bühne, die hier natürlich romanhaft dann vorgenommen wird, die erlaubt mir, das Geschehen aus der Distanz zu zeigen und es auch zu kommentieren. Und jetzt beim Lesen des Stückes von Herrn Schmalz war das für mich ganz faszinierend zu sehen, wie er etwas in die Tat umsetzt, sozusagen, womit ich mich beim Schreiben auch beschäftigt habe, nämlich, was ist da auf der Bühne? Ich habe jetzt natürlich als Romanautorin in dem Fall mehr Freiheiten, weil ich vieles tun kann, was nicht in Szene gesetzt werden muss. Aber mir haben sich dann schon ähnliche Fragen gestellt, übrigens immer wieder kommt die Frage auf, ironisch natürlich, gibt das Budget dies hierher, können wir das inszenieren? Insofern beneide ich Herrn Schmalz, dass er da jetzt sozusagen
kein Problem
reichlich Theaterblut zur Verfügung hat. Die andere Frage war aber die stellte sich mir auch und die wollte ich eigentlich auch an Herrn Schmalz weitergeben. Wie stellt man das Personal zusammen? Denn Herr Schmalz hat es erwähnt, wir haben hier wirklich eine riesige Truppe und jede Menge Figuren und vor allem, wenn es zum Schlussgemetzel kommt, wird es ganz schön unüberschaubar, wer da die Kämpfenden sind. Und das heißt, auch ich, die ich wesentlich mehr Personal habe als er, musste das begrenzen, um irgendwie da ökonomisch vorzugehen. Wie haben Sie das denn gelöst oder wie ist es zu dieser Auswahl gekommen?
Dazu könnte ich mich vielleicht nur ganz kurz noch einklinken, weil der nochmal zum Titel Hildensage, ein Königinnendrama, so ist der Titel. Und Sie haben sich sozusagen auf die beiden Frauen, Kriemhild und Brünhild, konzentriert.
Ja, das ist relativ früh eigentlich im Arbeitsprozess festgestanden, dass ich gesagt habe, was dieses Epos von anderen unterscheidet, ist, dass die Frauen eine zentrale und handlungsentscheidende Rolle haben. Also eigentlich müsste man ja hier von Heldinnen-Epos sprechen, nicht von Helden-Epos, weil da im Vergleich zu Grimhild und Brünhild ja auch Hagen und Siegfried ja eher Nebenrollen sind, habe ich manchmal das Gefühl in dem Nibelungenlied. Also da die Konzentration auf die Frauenrollen und genauer halt auch auf diesen Königinnenstreit, der sich ja dort vor Ort, auch wo wir dann nächstes Jahr hoffentlich auch spielen werden, vor dem Dom abgespielt hat. Das ist eigentlich ein Ausgangspunkt der Arbeit gewesen. Und dann muss man natürlich auch schon vor Beginn der Arbeit eigentlich ein großes Gemetzel anlegen, weil ja natürlich nicht alle Figuren, die auch ja liebevoll sind, wie Rumold, der bei Frau Hoppe auch vorkommt, die aber alle es nicht auf die Bühne schaffen.
Es sind wirklich zu viele. Ich sehe es eigentlich wie Ferdinand Schmalz, dass diese Königinnen, das sind Bombenfiguren, das sind tolle Frauenfiguren. Ich habe mich mit denen nur insofern schwer getan oder tue mich immer noch ein bisschen schwer, nicht weil ich mit ihnen nicht konform ginge. Ich bin gänzlich auf ihrer Seite. Es ist in der Tradition der Wahrnehmung dieses Nibelungenliedes etwas, was sich so festgesetzt hat. Das ist der sogenannte Zickenkrieg. Und dieser Begriff, den kennen wir ja auch aus anderen Bereichen. Und irgendwie bin ich mit einem ungeheuren Widerwillen erfüllt, wenn ich das Wort Zickenkrieg höre. Und in der Tat ist es natürlich so, dass diese beiden Königinnen dort, also vor dem Dom sozusagen, in diesen Streit geraten. Und das scheint ja gerade aus diesem Frauenstreit so ein Genuss gezogen zu werden. Aber Sie haben das ja ganz anders gewendet, Herr Schmalz, wenn ich es richtig gelesen habe.
Ja, das ist ja eigentlich das, was mich auch so genervt hat bei der Lektüre vom Nibelungenlied, dass die dann in so einen kleinlichen Streit geraten und aus einer angekratzten Ehre raus sich dann Spinnefeind werden, obwohl die ja eigentlich auf derselben Seite stehen. Und das war auch so ein Grundanstoßpunkt, aber von dem mein Stück eigentlich ausgeht. Was wäre, wenn Brünnhild und Grimhild dort vor dem Dom sich verschwestern würden? Und daraus entspinnt sich dann bei mir so eine wilde Jagd, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, wie es dann nächstes Jahr ausgeht. Aber das hat mich schon interessiert. Und da ist vielleicht auch ein anderer Punkt, der auch so ein bisschen von Johann Huizinga geprägt war, ist die Frage mit der Minne. Also da finde ich auch, dass das Nibelungenlied auch eine Aktualität hat in einer Zeit, in der Anstandsregeln oder die Frage, wie man sich dem Liebespartner, der Liebespartnerin nähert, so einen wahnsinnigen Stellenwert gehabt hat in der Gesellschaft, während die gelebte Realität komplett anders ausschaut. Das hat mich schon auch bis zu einem gewissen Grad an die heutige Zeit erinnert, wo wir auch mit überhohen Moralansprüchen eigentlich ausgestattet sind, aber die Lebensrealität oft eine ganz andere ist.
Also dieser sogenannte Zickenkrieg, wie Sie ihn bezeichnen, Frau Hoppe, der hat ja viele Literaturwissenschaftler beschäftigt. Und ich denke, wir haben jetzt schon einiges erzählt, aber ich glaube, man muss die Geschichte noch mal in Kürze erzählen, um zu verstehen, wie es zu diesem Streit eigentlich kam. Also ich mache das mal kurz. Siegfried, kampferprobt im Besitz des Nibelungenschatzes. Er kommt nach Worms, um Kriemhild als Frau zu gewinnen. Und Gunther wiederum, Gunther ist der König von Worms und seine Schwester ist eben Kriemhild. Und Gunther will die sagenhafte Brünhild, die auf Island herrscht, erobern. Und dazu braucht er aber Siegfrieds Hilfe, denn Brünhild besitzt übermenschliche Kräfte. Und Siegfried nun ist im Besitz einer Tarnkappe und so beginnt der erste Verrat an Brünhild, denn er wird sie überlisten und Gunther wird sie mit Hilfe von Siegfried und Siegfrieds List tatsächlich besiegen. Dann kommt die Doppelhochzeit in Worms. Kriemhild wurde Siegfried versprochen, jetzt heiraten die beiden. Und in der zweiten Hochzeitsnacht, da erfolgt dann der zweite Betrug an ihr, denn natürlich ist Gunther auch nicht stark genug, um sie zur Frau zu nehmen. Und das ist wirklich starker Tobak. Darauf haben Sie ja eben auch gerade schon angespielt, Herr Schmalz. Also das entspricht überhaupt nicht Minnegewohnheiten. Es ist im Grunde eine krasse Vergewaltigung. Und auch Kriemhild wird ja im Laufe der Zeit verraten. Denn Hagen ermordet Siegfried, um Brünhilds Ehre wiederherzustellen. Und dann versenkt er auch noch den großen Schatz im Rhein, der eigentlich Kriemhild gehört. Und Kriemhild sinnt auf Rache, die sie auch vollzieht, nämlich im zweiten Teil, nachdem sie den Hunnenkönig Etzel geheiratet hat. So, jetzt habe ich viel erzählt, aber ich denke, es war vielleicht doch mal nötig für jemanden, der eben sich mit der Geschichte nicht mehr so auskennt, dieses Epos, auf dem Münsterplatz in Worms. Da wird nächstes Jahr Ihr Stück aufgeführt, Herr Schmalz, und da beginnt es auch. Die Frage ist nämlich, wer von den beiden Frauen, so kommen sie in Streit, darf das Münster als Erste betreten? Und was spielt sich da eigentlich genau ab zwischen diesen beiden? Wollen Sie beide?
Ja, ja, da ist auch der Knackpunkt, weshalb das, was Herr Schmalz vorschlägt oder dann exerziert, dass es eine Art Verschwesterung zwischen den beiden geben könnte, das ist ja eigentlich blockiert. Wenn man die Geschichte sich genau anguckt, dann kommen die beiden aus komplett verschiedenen Welten natürlich, Brunhild und Kriemhild. Und Brunhild ist ja dann auch nicht mehr so stark. Sie ist ja, wird ja in der Hochzeitsnacht entkräftet. Im Übrigen widerfährt auch Kriemhild Gewalt, nämlich Siegfried verprügelt sie später sogar. Also das ist auch im Lied so. Das Problem ist aber, dass hier ein Missverständnis vorliegt. Siegfried hat sich Gunther nur andienen können, indem er so tut, als sei er ein Vasall, also eigentlich zweite Klasse, während er in Wirklichkeit ja Sohn eines Königs der Niederlande ist, so dass Brunhild in dem Glauben ist, Kriemhild stehe in der Rangfolge unter ihr und deshalb gebühre ihr der Zutritt in diesen Dom als Erste. Und Kriemhild, die ja weiß, dass sie eigentlich eine Königin ist, also gleichermaßen, zieht dann diese Requisiten, nämlich einen Ring und einen Gürtel, den Siegfried in dieser zweiten zweifelhaften Hochzeitsnacht Brunhild entwendet hat, aus dem Mantel und hält das hoch. Und in dem Moment wird diese Schande sichtbar gemacht. Und da ist dann die Frage, wie bieg ich das so hin, dass Brunhild trotz dieser schändlichen Kränkung jetzt sozusagen verstehen kann, dass Kriemhild und sie eigentlich doch im selben Boot sitzen. Und das so umzudeuten, finde ich schon kühn. Das ist jetzt keine Kleinigkeit.
Wie sehen Sie das, Herr Schmalz?
Ja, es ist ein sehr simpler, würde ich jetzt mal sagen, Eifersuchtsstreit, über den natürlich viele verschiedene Schichten noch drüber liegen. Also wir haben jetzt Brünhild, die aus dem heidnischen Bereich kommt und quasi ins Christliche reinwechselt. Und wir haben Kriemhild, die von diesem Ausgangspunkt eigentlich dann ihre Rache-Maschinerie anwirft. Und diese Bewegung führt sie dann eigentlich vom Christlichen wieder raus zu Etzel in den heidnischen Bereich. Also man hat verschiedene Layer, die da drüber liegen, würde ich sagen. Und das macht es dann interessant. Also der Stein des Anstoßes ist eigentlich eine lächerliche Kleinigkeit. Wer als erstes durch das Tor schreiten darf, Eifersuchtsstreit, der dann aber viel in Gang setzt.
Naja, ich finde, das ist keine Kleinigkeit, Herr Schmalz. Also ich meine, die Kleinigkeit ist natürlich so nach dem Motto, dann geh du doch als Erster. Wenn ich das jetzt innerhalb dieses höfischen Systems sehe und dann davon ausgehen muss, dass die eine der anderen ihren Rang streitig macht, natürlich, weil die Männer das verbockt haben, weil ja eine Fehlinformation im Umlauf ist, Siegfried sei nur Vasall. Aber im Grunde ist das natürlich hochdramatisch. Und wenn man dann bedenkt, dass dann das wirklich, und da sind wir bei dieser Bildhaftmachung, ja, also dann zieht diese Frau diesen Gürtel und den Ring aus dem Mantel und hält das hoch vor versammeltem Volk. Und das ist doch für Brunhild entsetzlich. Also in dem Moment wird ihr klar, was sie im Grunde, wenn wir psychologisch argumentieren wollen, sie ahnt das ja. Sie weiß ja ganz genau, dass dieser Schlappschwanz Gunther es in der Nacht nicht gewesen sein kann. Aber sie muss ja irgendwie diesen Schein wahren und das ist schon sehr explosiv. Und dann zu sagen, wir sind ja eigentlich Schwestern und verschwestern uns jetzt gegen die fiesen Männer, das finde ich kühn vom Ansatz her. Oder sagen wir mal hoffnungsvoll heutig.
Ja, hoffnungsvoll heutig und kühn, das finde ich auch, Herr Schmalz. Da haben Sie sich ja wirklich eine Freiheit auch genommen mit dem alten Stoff.
Aber ja, natürlich an dem Punkt passiert was, was sehr heutig ist und wo diese Wendung gegen, die man heute würde man sagen, toxische Männlichkeit, die dort an dem Hof herrscht, diese Männerbünde, gegen die sich die Frauen dann wenden, das ist natürlich eine sehr heutige Frage.
Vielen Dank. Felicitas Hoppe und Ferdinand Schmalz waren zu Gast im Studio bzw. zugeschaltet aus Wien, um über ihre Versionen eines alten Stoffes zu sprechen. Das Nibelungenlied, ein deutscher Stummfilm, ist bei S. Fischer erschienen und das Stück Hildensage, ein Königinnendrama, wird bei den Nibelungenfestspielen 2022 in Worms zu sehen sein. Vielen Dank Ihnen beiden. Am Mikrofon war Dorothea Westphal.